Der Pudel und der Kern. Philosophie to go.
To go. To go.
Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold.
Der Pudel und der Kern.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie, der Lebenskunst und der Psychologie bei der Pudel und der Kern. Wir haben nämlich heute die Eva Asselmann zu Gast, Professorin für Persönlichkeitspsychologie an der HMU Health and Medical University in Potsdam. Ich sag hallo Eva.
Hi Jan und hi Albert.
Hallo Eva.
Genau, den Albert will ich auch begrüßen. Servus Albert, hallo, schön, Jan, dass du auch wieder dabei bist. Eva, du erforscht in deiner täglichen Arbeit, wie sich Persönlichkeit über die Lebensspanne verändert und welche Faktoren Menschen dabei helfen, Wandel oder Belastung oder eben aber auch Neuanfänge zu meistern. Und wenn ich das richtig interpretiere und mir so dein Werk anschaue, dein wissenschaftliches, aber auch das, was du so in Büchern verfasst hast, dann interessiert dich vor allem auch, wie so eine innere Stärke, aber eben jenseits von Selbstoptimierung entsteht bei Menschen. Und wir sprechen heute, weil von dir ein Buch ganz druckfrisch erscheint bei DTV, das heißt eben Too Much, behandelt das Thema Überforderung oder bespricht das Thema Überforderung. Und du widmest dich da ganz stark diesem Phänomen, was eben so gefühlt immer stärker um sich greift, Überforderung im Alltag. Und wenn ich das richtig verstehe, dann ist ein wichtiger Grund für diese Überforderung der Versuch, Kontrolle in seinem Leben zu behalten über all das, was da auf uns einströmt, und trotz aller To-dos und Pläne, die man so im Alltag hat, trotzdem die Kontrolle zu behalten. Und deswegen frage ich dich mal zum Einstieg, was hat denn Kontrolle überhaupt mit Überforderung zu tun?
Kontrolle ist ein menschliches Grundbedürfnis. Wir brauchen das Gefühl als Menschen, dass wir unser Leben selbst leiten und steuern. Und wenn der Eindruck entsteht, dass es nicht mehr möglich ist, dann entsteht Stress. Wir fühlen uns ohnmächtig, hilflos, ausgeliefert. Und das macht ganz viel mit uns, mit unserem Körper. Das wissen wir auch aus der Psychologie, dass da sehr viele mentale Probleme, Erkrankungen raus resultieren können.
Also es ist eigentlich ein Fehlreflex zu glauben, man könnte irgendwie alles unter Kontrolle behalten. Letztlich muss man eher so, wie die alten Chinesen gesagt haben, mitschwingen mit dem, was da so im Alltag passiert. Verstehe ich das richtig?
Absolut. Wie bei vielen Dingen ist es immer eine Frage der Balance oder des Maßes. Ein gewisses Maß ist hilfreich, ist gut, wenn man sein Leben ja im Griff hat, grob. Schwierig wird, wenn dieser Griff zu fest wird, zu starr, wenn wir sehr perfektionistisch agieren, wenn wir versuchen, alles irgendwie gut oder besser zu machen und selbst dann vernachlässigen, keine Pausen mehr machen, dann brennen wir irgendwann aus, wir erschöpfen und wir werden auch sehr starr. Denn wenn wir uns ganz rigide an bestimmten Ritualen, Dingen im Alltag festhalten, dann verlieren wir unsere Flexibilität, die wir heute eigentlich umso mehr bräuchten, um mit den Unwägbarkeiten des Lebens umzugehen.
Jetzt habe ich aber eben genau das Gefühl, dass das nicht so ein individuelles Empfinden ist, sondern ich höre immer häufiger so im Job, nee, ich kann gerade nicht, bei mir ist total Land unter, ich bin total durchgetaktet. Aber auch im privaten Kontext, Leute kommen plötzlich nicht mehr zur Yogastunde oder gehen nicht mehr in einen Sportverein, weil eben so viel auf der Agenda steht, weil man sich um die Eltern kümmert, um die Kinder kümmert. Das ist ein Massenphänomen gefühlt, obwohl es uns eigentlich deutlich besser geht als jetzt vielleicht noch vor 50 Jahren. Also wir haben jetzt nicht mehr so diese materiellen Nöte, vielleicht nicht mehr so stark oder keine existenziellen Herausforderungen, wie beispielsweise in einer Kriegssituation oder auch in einer Nachkriegssituation. Also das ist doch in gewisser Weise ein Widerspruch, dass wir uns so gestresst fühlen, obwohl es uns eigentlich immer besser geht.
Ja, total ein sehr spannendes Paradox, denn eigentlich hat die Technik unser Leben ja leichter gemacht. Das Internet, ich glaube, niemand von uns möchte wirklich auf das Internet, sein Smartphone und all diese technologischen Errungenschaften der letzten Jahre und Jahrzehnte verzichten. Aber wenn das Leben leichter wird, wird es eben auch schneller. Früher hat man einen Brief geschrieben, da wartete man Tage, Wochen, bis die Antwort kam. Heute versenden wir eine E-Mail und zack, kommt direkt die Antwort. Daraus ergibt sich eine neue Schleife. Ich muss wieder antworten, habe wieder etwas zu tun und es ist einfach sehr viel. Sprich, durch diesen Fortschritt beschleunigt und verdichtet sich unser Alltag immer weiter, bis wir dem als Menschen mit unserer natürlichen Kapazität gar nicht mehr gewachsen sind. Und was wir dann brauchen, ist die Fähigkeit, selbst zu regulieren, zu steuern, zu erkennen, bis hier und nicht weiter, hier Schluss, ich brauche jetzt die Pause, ich muss meinen Akku wieder aufladen, sonst brenne ich aus. Und leider ist das aber so, je überforderter wir sind, je gestresster wir uns fühlen, desto schwerer fällt uns das, Pausen zu machen und selbst zu regulieren. Und da kann es natürlich passieren, dass man ganz leicht in so einem Hamsterrad gefangen ist, aus dem man schwer wieder rauskommt.
Albert Seneca hat ja gesagt, nirgends ist, wer überall ist. Und vielleicht ist das ja, was die Eva da gerade beschreibt, genau das, was schon vor über 2000 Jahren so sichtbar war. Bei uns ist das Internet, bei Seneca waren sicherlich andere Themen, wo man so die versucht, dauerpräsent zu sein, aber auch schon so einen gewissen Overload in seinem, oder ein gewisser Overload droht. Wie schätzt du das ein, dieses Phänomen, was die Eva beschreibt?
Ja, erstmal muss ich rügen, dass du mir meine Zitate wegnimmst, denn das hatte ich mir auch notiert. Aber das eine weißt du vielleicht nicht, Seneca, es gab tatsächlich auch damals offensichtlich schon Überforderungen. Ja, das taucht in allen Kulturen der Antike auf, also Mahnungen, sich nicht zu viel aufzubürden. Der Seneca meinte auch, empfahl seinen überforderten Geschäftspartnern oder Geschäftsleuten in Rom, nach 18 Uhr keinen Brief mehr zu öffnen. Tatsächlich habe ich mir das auch angewöhnt. Ab 20 Uhr mache ich keine E-Mails mehr auf und das ist richtig beruhigend. Ja, das war ein wichtiges Thema. Vielleicht diese Zitate kennst du noch nicht, Jan. Also aus dem Buch der Sitten, Gebräuche und Riten, das Liqi, ein ganz wichtiges Weisheitsbuch aus dem alten China, soll schon Konfuzius, der lebte 500 vor Christus, überarbeitet haben. Da steht der schöne Satz, nur wer Halt zu machen versteht, findet Seelenruhe. Also wonach wir uns sehen oder was das Schlechte ja eine Überforderung oder too much ist, dass wir sehr unruhig werden, ja, oder auch so, sogar dann schließlich physisch auch krank erkranken, kennen wir ja alle, Burnout etc., diese Überforderung. Man muss Halt machen können oder wie der griechische Dichter Pindar sagte, man muss dem Glück ein Maß setzen. Also man muss sagen, was schaffe ich, bis wohin gehe ich und dann Nein sagen lernen, abschalten lernen, sich abnetzen, könnte man sagen, aus dem Netz heraustreten, sich Ruhepunkte schaffen. Seneca war es auch, der immer wieder empfohlen hat, den Schritt anzuhalten. Das heißt, aus dem Hamsterrad heraustreten, Oasen der Ruhe, der Stille schaffen. Und vor allen Dingen, man muss an seinem Wollen arbeiten. Wenn man überall dabei sein will, wenn man sich sehr ambitionierte Ziele steckt in seiner Ökonomie oder in seiner beruflichen Karriere etc., dann bietet die Technik und auch die Beschleunigung natürlich unglaublich viele Möglichkeiten, da Fortschritte zu machen. Aber das wird erkauft mit unglaublicher Belastung. Eigentlich alles das, was möglich ist, um da diese Ambitionen, dieses Wollen durchzusetzen, das ist eine unendliche Vielfalt von Möglichkeiten und man neigt dann dazu, ja möglichst viele davon abzuarbeiten und man gerät in Stress. Aber letztlich ist es immer, ich entscheide, wie viel ich will, wohin ich will, was ich will. Also es sind immer die eigenen Vorstellungen, die eigenen Ziele, der Wertehorizont, der einen treibt. Und das muss man erkennen, dass man es selbst ist, der entweder Nein zu etwas sagt oder der etwas nutzt, was uns die Technik anbietet. Und ich bin auch ein großer Freund dieser Technik. Aber ich nutze sie, ich unterwerfe sie meinem Streben nach Glück, nach Seelenruhe, nach der Art zu leben, wie ich es mir vorstelle. Und da hat die an vielen Bereichen nichts zu suchen oder hilft dabei. Und da lasse ich sie außen vor, denn diese Dinge, die wertvoll sind, geschehen analog, nicht digital. Und das Digitale hilft aber. Und das ist sehr wichtig. Man muss sich aber, wie immer übrigens zu jeder Zeit, wer sein Leben leben möchte, hat sich immer gegen enorme gesellschaftliche Kräfte zur Wehr zu setzen. Im Moment heißen die gesellschaftlichen Kräfte insbesondere auch technische Möglichkeiten.
Das, was der Albert beschreibt, Eva, das ist ja genau dieses too much, so wie dein Buch eben heißt, dieses zu viel, wo man das Gefühl hat, von allen Seiten strömt's auf einen ein. Wo siehst du denn die Quellen, wo dieses zu viel herkommt? Ist es das Berufliche, das Private? Ist es der Mix aus all dem?
Es ist vor allen Dingen der Mix aus verschiedenen Kräften, die uns da beeinflussen. Albert hat das ja gerade sehr schön schon erläutert. Einmal dieser enorme Selbstoptimierungsdruck, der natürlich auch beflügelt wird durch Social Media. Ich gehe da online und dann sehe ich, wie die Menschen alle durchstarten, performen, toll aussehen, astreine Karrieren hinlegen und so weiter. Und dann entsteht ganz leicht das Gefühl, da kann ich nicht mithalten, ich muss mich mehr anstrengen. Dann sind es die Auswahlen, die wir heute haben. Wir haben ja unheimlich viele Optionen, tausende Karrierewege, auf Tinder ganz viele Profile, zwischen denen man wählen kann und so weiter. Und da muss ich erstmal durchsteigende Wahl treffen, ohne den Opportunitätskosten, also den eventuell verpassten Optionen hinterherzuweinen. Und es ist dieser starke Sog, den Digital Media auf uns ausüben, denn häufig reagieren wir da reflexhaft. Also so ein Reel bei Instagram beispielsweise, der ist unheimlich intensiv, kurz, emotional. Jedes Mal, wenn wir uns das anschauen, setzt unser Gehirn kurz Glückshormone frei. Also es ist wie so ein Kick, der aber nicht lange anhält. Sprich, wir wollen dann immer mehr, wir bleiben in dieser Schleife. Und da ist es häufig schwierig, sich dem zu entziehen. Das braucht eine gewisse Willenskraft, dass ich mich da diszipliniere und nicht reflexhaft immer wieder zum Smartphone greife. Und gerade wenn wir im Alltag eh schon belastet, gefordert sind, fällt uns diese Selbstdisziplin, also die Regulation, natürlich deutlich schwerer.
Es ist ja, also einerseits das, was du beschreibst, aber mir kommt so vor, als ist auch alles immer dringlicher. Also egal, welche E-Mail aufpoppt, das steht ganz selten drin. Und ja, kannst ja mal schauen, wann du Zeit findest, darauf zu reagieren, sondern eigentlich stehen da häufig Fristen mit drin, auch mit dem Signal. Und wenn das nicht klappt, dann droht alles vor die Wand zu fahren. Also auch da habe ich das Gefühl, dass niemand mehr eben die Zeit hat, wirklich mal 3-4 Tage etwas sacken zu lassen, sondern es muss eigentlich immer alles unmittelbar geschehen. Ist das die Beschleunigung, von der du sprichst?
Ja, und die steckt natürlich auch sozial an. Also wir Menschen registrieren alle, die Welt beschleunigt sich. Oh, ich muss da mithalten. Also werden wir selbst schneller, wir werden nervös, wir stecken die anderen an, wir setzen das Team unter Druck. Also Menschen beeinflussen sich ja gegenseitig. Und wenn viele Menschen das Gefühl haben, ich komme da nicht mehr so ganz mit, ich muss einen Zahn zulegen, dann färbt das auf andere ab. Natürlich auch bei der Arbeit, wenn ich da merke, irgendwie sind die hier alle unter Strom, schnell, 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 dann versuche ich auch schneller zu machen und stecke andere wieder damit an. Das ist wie so eine Kettenreaktion.
Und dann kommt noch dazu, dass man von außen immer hört, ja, aber die Chinesen, die arbeiten noch viel härter als wir, die sind schneller, die brauchen nicht so lange, um so ein E-Auto zu entwickeln. Ne? Also das ist das Gesamtkonzept, dass man sich jetzt mittlerweile weltweit vergleicht. Und das bringt uns dann vielleicht genau in diese Schleife, in diese, das Gefühl der Überforderung. Schaltest du denn da bewusst ab oder schirmst du dich ab von solchen äußeren Einflüssen?
Ja, ich versuche das natürlich. Als Wissenschaftlerin muss ich mich hier und da natürlich sehr intensiv auf eine Sache fokussieren, muss sehr genau arbeiten. Und dann versuche ich, Störquellen zu reduzieren. Also ich mache mein E-Mail-Postfach aus, lege mein Handy beiseite, widme mich dann nur meinem Text. Und ich bin eine extreme Nachteule. Das hilft mir. Ich kann mich nachts sehr gut konzentrieren und da werde ich natürlich weniger abgelenkt.
Okay, aber ich stelle mir jetzt ja so vor, ich habe mir natürlich auch angeschaut, was du alles machst. Also einerseits eine universitäre Karriere, eine beeindruckende. Du bist ja eben eine sehr junge Hochschulprofessorin, offensichtlich auch sehr erfolgreich. Du bist als Sprecherin unterwegs auf Kongressen und Veranstaltungen. Du schreibst, hast mehrere Bücher veröffentlicht. Das ist also nicht dein erstes, sondern ich glaube dein drittes Buch, was jetzt von dir erscheint.
Mhm, genau.
Das klingt ja auch nach einigem, was du da auf der Agenda hast. Priorisierst du da? Gibt es irgendwelche Lebensbereiche, wo du nicht so performst? Oder wie stelle ich mir das vor?
Ein Punkt ist natürlich, dass ich das sehr gerne mache und das dann weniger als belastende Arbeit empfinde. Also so ein Buch schreiben, das liegt mir total. Ich gehe da total drin auf. Ich kann mich morgens hinsetzen und dann verschmelze ich mit meinem Text. Und das ist für mich keine Arbeit, sondern eher Leidenschaft. Und das spielt eine unheimlich große Rolle. Auch das wissen wir aus der Psychologie, wenn Menschen einen Sinn haben, einen Drive, wissen, wofür sie etwas tun, so richtig aufgehen in einer Sache, dann geht uns das viel leichter von der Hand, als wenn wir das Gefühl haben, das ist eine schwere Arbeit. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich auch Phasen, wo ich denke, oh Gott, das wächst mir ja alles total auf den Kopf und dann 100.000 E-Mails und Tasks und überhaupt. Davor bin ich natürlich auch als Expertin nicht gefeit. Ich finde das mal witzig, wenn die Leute glauben, man ist dann so allseits entspannt, wenn man dazu forscht. Was ich dann mache, ist, ich versuche, wenn es möglich ist, meinen Laptop zuzuklappen, kurz rauszugehen, eine Runde um den Block an der frischen Luft, um wieder klar zu denken. Weil was ganz häufig passiert, wenn wir so total gestresst sind, ist, dass wir dann uns ja gar nicht mehr fokussieren können und irgendwelche Dinge tun, die den Stress nur weiter befeuern. Wir schreiben dann komische E-Mails, sind nicht klar. Da versuche ich wirklich, mich zurückzuholen oder an so einem richtig stressigen Tag auch einfach mal 2 Stunden mich mit einer Freundin zu treffen, in Ruhe auszutauschen im Restaurant, weil ich da immer gut merke, so wichtig sind die Dinge dann doch nicht, wie ich in dem Moment denke. Und dann holt mich das wieder runter und dann kann ich das alles viel klarer mit viel mehr Energie angehen. Und dieser Abstand, der ist, glaube ich, wichtig, weil wir im Alltag ja unheimlich verschmelzen und in dieser Kultur uns anstecken lassen und dann das Wesentliche sehr leicht aus dem Blick verlieren. Da empfehle ich immer, sich zu überlegen, bei dieser einen Sache, ist die denn in ein paar Monaten noch wichtig, nächstes Jahr, in 5, in 10 Jahren? Oder auch am Lebensende, wenn wir zurückschauen, wie sollte mein Leben denn dann verlaufen sein, damit es erfüllt ist? Und dann erkennen wir häufig, das hängt nicht ab von dieser einen E-Mail oder dass ich mich jeden Tag aufrege über den nörgelnden Chef, sondern essentiell für ein gelungenes Leben sind ganz andere Dinge. Und dieser Perspektivwechsel, diese Distanz hilft mir, hilft allgemein enorm, um so diesen Überblick zu bewahren und ruhig zu bleiben, auch wenn scheinbar alles brennt.
Das kann ich nur unterstreichen. Mir fällt auch auf, wenn ich mein E-Mail-Postfach aufräume oder so alte To-Do-Listen aussortiere, wegschmeiße, die, selbst wenn was nur 3, 4 Monate alt ist, merkt man, ach was, darüber habe ich mich damals aufgeregt oder das erschien damals wichtig. Das relativiert sich über die Zeit tatsächlich sehr viel. Ja, du schreibst ja auch, dass Multitasking bei uns aktuell so als eine Kompetenz oder ein Qualitätsmerkmal gilt. Also wenn jemand viele Bälle in der Luft hat und die auch in der Luft hält, dann kommt er als kompetent und leistungsstark rüber. Aber du sagst explizit, Multitasking ist eher ein Mythos. Und warum siehst du das so und hat das was mit gezielter Überforderung unseres Gehirns zu tun?
Genau, wir können uns nur auf eine Sache fokussieren und nicht auf mehrere Dinge gleichzeitig. Das ist ein Mythos, auch Frauen können das nicht. Wenn wir mehrere Dinge gleichzeitig tun, dann muss unser Gehirn immer switchen. Das fokussiert sich auf Aufgabe 1 und dann switchen wir zu Aufgabe 2. Und jedes Mal ist das ein Sprung. Und dieser Sprung verbraucht unheimlich viel Energie, weil wir uns ganz kurz immer wieder in die andere Aufgabe reingrooven müssen. Und wenn wir bei einer Sache bleiben, reduzieren wir diese Sprünge. Wir haben diese Wechselkosten, wie wir in der Psychologie sagten, nicht.
Wechselkosten, was ist damit gemeint? Also, dass du wie eine Maschine, du musst sie erst wieder umbauen, um dann das nächste damit produzieren zu können. So musst du dich eigentlich immer wieder auf die neue Situation einstellen, wenn du von E-Mail zu Meeting zu Personalgespräch switcht eben, ne?
Genau, das ist immer dieser Sprung des Gehirns und wir wissen aus Studien, dass der uns bis zu 40% unserer mentalen Kapazität kostet. Also es ist enorm energieaufwendig, immer wieder Ping-Pong hin und her zu wechseln zwischen irgendwelchen Tasks. Oft fühlt sich das subjektiv anders an, weil es halt anstrengend ist. Man fühlt sich dynamisch, weil man ja die ganze Zeit am Springen ist. Effektiv wird man dadurch aber nicht.
Albert, wenn ich deinen, also was ich so aus dem Augenwinkel über dich mitbekomme, habe ich schon auch das Gefühl, dass du auch viel auf der Liste stehen hast. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass du da Multitasking betreibst, aber du switcht ja schon auch hin und hast einen klar strukturierten Tagesablauf. Du switcht hin und her zwischen, du schreibst deine Bücher, zwischendrin spielst du Flamenco-Gitarre, dann weiter zum Seminar oder zur philosophischen Matinee. Also da ist doch auch viel Umrüstkosten zwischendrin oder Umrüstzeit zwischendrin notwendig. Was ist das trotzdem philosophisch?
Und wenn du jetzt noch fragen würdest, ja, warum atmest du gleichwohl so ruhig durch die Nase, dann sind wir bei einem Zitat aus der Tradition des Zen-Buddhismus. Da hat nämlich ein Schüler den Meister so gefragt und dann sagte der Meister, ja, wenn ich esse, esse ich. Wenn ich lese, lese ich. Wenn ich gehe, gehe ich. Wenn ich schlafe, schlafe ich. Und so weiter. Also Achtsamkeit, Konzentration versus das Bemühen um Multitasking versus dieses Hin- und Herspringen, das mit großem Energieverlust einhergeht. Also da ist, finde ich, das, was du tun sollst, musst du dann ganz tun. Und das habe ich übrigens nicht nur von den alten Weisen, auch von meiner Frau gelernt, die auch sehr viel zu tun hat als Anwältin. Aber dann sagt die dann immer, um sich bevor sie da in dieser Vielheit sich zerstreut, hat sie jetzt Schritt für Schritt. Eins nach dem anderen. Das ist auch gut. Ich mache zwar viel, aber ich halte mich an Grundsätze, die ich gelernt habe von Sokrates oder von Demokrit. Demokrit sagte einmal, wer wohlgemut leben will, also wer glücklich leben will, der darf nicht vielerlei treiben. Weder in eigener Sache noch in öffentlicher Sache. Und was er auch treibt, darf seine Kraft und seine Begabung nicht übersteigen. Und da muss man, sagt er dann weiter, auch ganz scharf auf der Hut sein. Also man muss gucken, wie viel schaffe ich noch mit Frohgemut, mit meiner guten Laune und wo geht's in den anaerobischen, in den ungesunden Bereich. Und von Sokrates gibt es ein schönes Gebet. Der betete sogar mal zu den Göttern, Pan und die anderen Götter. An Goldes Last möge mir so viel zuteil werden, als nur eben der Verständige zu heben und zu tragen vermag. Also er betete darum, bitte lasse nicht so viel auf meine Schultern, dass ich da, dass immer meine gute Laune vergeht oder dass ich, was ich eben nicht bewältigen kann. Das war natürlich ironisch. Er wusste genau, es liegt an ihm selbst. Wie viel will ich und wie viel strebe ich an? Wohin gehen meine Absichten? Oder wie Buddha gesagt hat, Glück ist das zur Ruhe kommen der Triebkräfte. Ich sagte ja einleitend, über den Wollen, da haben wir über das, was ich mir vornehme, über meine Absichten, über mein Anhaften an äußeren Gütern, Zielen etc., da habe ich den Hebel in der Hand. Wenn ich da lerne, Nein zu sagen, dann kann ich mein Leben so konfigurieren, dass ich im guten Fluss bleibe und dass es mir Spaß macht und dass ich nicht in diesen ungesunden Bereich reingehe. Und ein letztes Zitat, 4000 Jahre aus dem alten Ägypten. Kämpfe an gegen das Ungenügsame. Also man muss Genügen finden. Hast du dein Genügen gefunden, sagst du bis hierhin und nicht weiter. Das ist die Zielbestimmtheit, von der ich anfangs auch sprach. Und das musst du konfigurieren, denn Selbstwirksamkeitserfahren, das heißt, dass wir wirken, dass wir etwas tun, Sinnvolles tun, das ist ganz essentiell auch für ein glückliches Leben. Deshalb mache ich tatsächlich sehr viel, aber ich habe nie das Gefühl, zu viel zu machen. Das also hatte ich früher mal.
Man muss auch hier das richtige Maß finden. Aber Eva, mir kommt es eben so vor, dass die meisten, und ich gehöre leider dazu, eben doch immer wieder noch zu viele Eisen ins Feuer legen oder zu viele offene Themen haben. Und das ist ein wichtiger Punkt, den du auch beschreibst, dass dieses Gefühl, nie fertig zu sein. Und es gibt da wohl so einen Effekt, einen wissenschaftlichen Effekt, den man dazu beschreibt. Also kannst du da vielleicht mal ein bisschen dazu ausholen? Was ist dieses Unvollendete, was da nachhallt in unserem Leben?
Ja, wir wissen aus der Psychologie, dass Dinge, die unvollendet sind, unseren Geist binden. Die erste, die das gut untersucht hat, war Pluma Zagarnik. Die war Psychologin und hat schon vor über 100 Jahren in einem Wiener Kaffeehaus die Beobachtung gemacht, dass Kellner super gut sich Dinge merken konnten, wo die Rechnung noch offen war. Wer wartete noch auf die Sahne, den Apfelstrudel und so weiter. Und zack, sobald die Leute bezahlt hatten, verschwand diese Info aus dem Gedächtnis der Bediensteten. Und diese Beobachtung ist übergegangen in einen psychologischen Befund, dass wir einfach sehr mental gebunden sind, wenn eine Aufgabe noch offen ist. Wir lieben Dinge, die abgeschlossen sind, dann können wir die abhaken und loslassen, dann entlasten die uns. Gerade heute durch diese vielen Schleifen, du schreibst eine E-Mail, zack, jemand antwortet, du musst wieder antworten, du vereinbarst einen Termin, aber du musst noch so ein Zoom-Invite rausschicken und so weiter. Das sind ja ganz, ganz viele kleine Dinge im Alltag, ganz viele Rollen auch, die sich überlagern. Man ist bei der Arbeit, man muss für die Kinder aber noch das Geburtstagsgeschenk organisieren. Man fragt sich, wer jetzt den Wocheneinkauf macht und so weiter. Das sind alles so offene Tasks, die sich überlagern und die dauerhaft unser Denken binden und belasten. Heute nennen wir das auch Mental Load. Diese vielen unsichtbaren, scheinbar nichtigen Dinge, die uns auf Trab halten und ganz viel Energie saugen im Alltag. Und genau das ist das, was viele Menschen so an ihre Grenzen bringt, auch wenn gar nichts so offensichtlich Schlimmes oder so am Tag passiert.
Aber wie gehe ich denn dann mit diesem Zeigarnik-Effekt um? Oder wie kann ich den vielleicht ja auch für mich nutzen? Also geht es dann darum, möglichst an viele Sachen möglichst erstmal einen Haken zu machen, nicht so viele lose Enden in meinem Leben zu haben und vielleicht auch gar nicht mehr neu aufzumachen? Oder muss ich einfach versuchen, damit leben zu können, dass da ganz viel offen ist?
Eher zweiteres, wenn du versuchst, alles abzuschließen, das wird nicht möglich sein. Du wirst dich selbst verausgaben in diesem Bestreben und gar nichts mehr zu machen, einfach liegen zu bleiben, das ist jetzt auch nicht erfüllend, hatten wir eben schon angesprochen. Wir brauchen ja Aktivität und das Gefühl, selbstwirksam zu sein. Nee, was wirklich hilft, ist, Prioritäten zu setzen. Also einmal zu akzeptieren, dass Dinge offen sind, das können wir ja nicht ändern. Und zweitens müssen wir auswählen. Ich empfehle immer, alles mal aufzuschreiben auf ein Blatt Papier, was mir durch den Kopf geht. Gedanken, Sorgen, Aufgaben, Erwartungen und so weiter. Wenn das einmal schriftlich fixiert ist, haben wir das Gefühl, wir haben das hier geparkt. Es ist dort sicher aufgehoben und wir können das loslassen, zum Beispiel spazieren gehen. Und dann widmen wir uns wieder diesem Blatt Papier, ohne dass irgendetwas im Gedächtnis verloren geht. Und dann kann man im zweiten Schritt ordnen und Prioritäten setzen. Also sich überlegen, was ist jetzt wirklich wichtig und dringend? Was sollte ich als nächstes tun? Das kann man in den mittleren Kreis schreiben. Dann, was sind Dinge, die wichtig sind, aber nicht dringend, die ich vielleicht morgen, übermorgen oder in einigen Wochen machen kann? Wann finde ich dafür ein Zeitfenster? Und so Sachen, die vielleicht wichtig erscheinen, aber dann doch nicht so wichtig sind. Hier kann man sich wieder die Frage stellen, ist das in einer Woche, einem Monat, einem Jahr noch relevant? Und die kann man entweder streichen oder delegieren. Ja, das hilft einfach total, weil man sich das so visuell mal aufmalt wegen dem Loslassen, aber auch, weil man dann viel klarer direkt vor Augen hat, was denn eigentlich relevant ist und was nicht. Und ich finde in dem Kontext auch immer ganz wichtig, die eigenen Grenzen zu erkennen. Ich habe das gerade schon so angesprochen. Ich muss einfach wissen, wo meine Grenze ist, bis hier und nicht weiter. Und da sind Menschen ja sehr unterschiedlich. Und was wir heute machen, ist, dass wir uns mit der ganzen Welt vergleichen. Bei Milliarden von Menschen gibt es immer jemanden, der leistungsfähiger ist, schneller, wo die Grenzen einfach weiter entfernt liegen. Und wir müssen, glaube ich, teilweise ja erkennen, wo ist denn meine persönliche Grenze? Und ich bin jetzt vielleicht nicht so leistungsstark wie Person X, mit der ich mich immer unrealistischerweise auf Social Media vergleiche. Das vergessen wir ganz häufig. Wir vergleichen uns immer selektiv mit Leuten, die in einem ganz bestimmten Bereich vermeintlich besser sind als wir und versuchen dann da überall mitzuhalten. Das wird aber nicht funktionieren.
Ich würde ja sogar auch sagen, es ist doch auch wahnsinnig wichtig, sich bewusst diesen Mental Load oder wie man es nennen möchte, diese offenen Enden aus dem Leben zu nehmen, um eben auch Ruhephasen zu haben. Also weil natürlich, man kann unendlich strampeln und man kann sagen, ich habe jetzt ein Zeitfenster von 30, 40 Jahren, wo ich Hochleistung bringen kann. Aber auch da, kein Sportler läuft ja nonstop oder sprintet nonstop oder läuft einen Marathon nach dem nächsten, sondern für alle ist es wichtig, diese Ruhephasen zu haben. Und in dem Zusammenhang die Frage an dich, meine Wahrnehmung ist, dass es häufig auch so ein bisschen zum Status dazugehört, also zum Statusdenken zu sagen, ich bin total durchgetaktet, ich habe die nächsten 2 Wochen keinerlei Termin frei. Und das klingt ja auch immer sehr wichtig und kompetent. Aber beeindruckender finde ich eigentlich die Typen, die viel leisten. Also Warren Buffett zum Beispiel war so ein Typ, der hat wahnsinnig viel geschaffen in seinem Leben. Und trotzdem hat er seinen Kalender verteidigt wie ein Kettenhund und hat da nur reingelassen, was aus seiner Sicht wirklich wichtig war. Und er hat da mal so einen Journalisten reinschauen lassen und tatsächlich, da waren fast keine Termine drin gestanden. obwohl das einer der erfolgreichsten Typen war und hat da aber eben nicht, wie jetzt heute, ich werde immer häufiger eingeladen, ja, kannst dich in meinen Kalender einwählen und buch dir da einfach einen Termin rein. Verstehe ich nicht, wie man so die Kontrolle über seinen Alltag abgeben kann eben. Ne?
Ja, ich denke, ein Punkt ist, dass Menschen da natürlich auch unterschiedlich sind. Leute, die so ganz, ganz klar ihre Grenzen waren. Andere, die so ein bisschen spontaner, offener im Flow sind. Aber ja, es ist so ein Zeitgeist-Ding, das ist natürlich als cool gilt, als besonders wichtig, wenn ich allen Leute vermittle, wie gestresst ich bin, wie geschäftig und so weiter. Und das ist ja so ein bisschen absurd. Ich glaube, wenn man das von außen betrachten würde, so auf die Welt, auf die Menschheit lugt, wäre es auch irgendwie manchmal ganz witzig, so dieses, ja, was wir daraus machen und wie ernst wir uns in dem Moment auch selbst nehmen.
Genau, um sich dann halt wieder in irgendeinen Call einzuwählen und so, ne? Aber da sind wir, glaube ich, bei einem nochmal einen zentralen Thema. Wir haben es schon zwei, dreimal gestreift. So diese digitale Kommunikation. Ich habe bei dir den Begriff auch gelesen, das wäre eine psychologische Verpflichtungsmaschine. Und ich finde, da hast du einen sehr guten Punkt, dass das natürlich so ein strukturiertes Ding ist, was uns immer stärker reinzieht, eben durch die Taktung in meinem Outlook-Kalender oder eben E-Mails, von denen ich weiß, die sind noch unbeantwortet. Egal auf welcher Kommunikationsplattform ich mich neu anmelde, das wird mir pro Tag nochmal 4, 5 Punkte geben, auf die ich reagieren muss. Also wie halten wir diese digitale Verpflichtungsmaschine im Zaum? Wie können wir der Herr über diese Technik sein? Was empfiehlst du da?
Auch hier wieder ganz klar die Grenze setzen und sich sagen, da gehe ich jetzt nicht mit, ich muss da nicht direkt drauf reagieren. Das ist ja ganz häufig auch bei E-Mails, dass viele Leute meinen, sie müssen direkt immer auf alles reagieren, muss man aber nicht. Und man kann mit kleinen Experimenten das Ganze mal beginnen und sich überlegen, was passiert. Also zum Beispiel die E-Mails gebündelt einmal am Tag beantworten am Anfang oder auch in einem größeren Zeitfenster. Und dann stellen wir häufig fest, so dringend ist das nicht. Und man muss auch nicht jeden Termin noch 5-mal bestätigen, ehe man dann da ist. Es reicht auch manchmal einmal und dann ist man da und man trifft sich. Also mit so Mini-Verhaltensexperimenten, dass ich mich mal selbst beobachte, mir immer wieder die Frage stelle, war das jetzt wirklich notwendig? Und hier und da ganz bewusst darauf verzichte, Dinge nochmal rückzuversichern, zu bestätigen, nachzufragen und das dann einfach tue. Und ganz häufig bemerken wir dann, die Dinge laufen trotzdem.
Das kann ich nur bestätigen. Also nicht immer, klar, aber auch das führt dann ja wieder zu Abenteuer im Leben oder zu ungewöhnlichen Situationen. Und auch da wird man sehen, die Welt geht nicht unter, wenn man ein Meeting platzt. Albert, da würde ich in dem Zusammenhang dich als Philosophen fragen. Wie gehst du mit dieser digitalen Verpflichtungsmaschine um? Eigentlich bist du ja auch jemand, der zügig antwortet, den man auf dem Handy erreicht. Nicht immer, aber häufig. Also es ist nicht so, dass du dich da komplett isolierst oder abschließt von aus diesem digitalen Raum. Was würde Sokrates heute sagen, wenn man ihm mit zu vielen Teams-Invites oder Outlook-Einladungen kommt?
Mit, wenn du sagst zu viel, würde er sagen, nichts zu sehr. Das war, hatte er da im Apollon-Tempel zu Delphi gelernt gehabt. Also zu ist immer schlecht. Nicht zu groß, zu viel, zu wenig. Alles schlecht. Das zu steht für schlechte. Ja, also er würde das, was er, ich habe ja schon sein Gebet wiederholt, also bitte nicht so viel auf die Schulter, wie ich nicht mit guten Gemutes tragen kann. Also er würde dann genau das machen, was Eva auch gesagt hat. Er würde sagen, Prioritäten setzen, Nein sagen. Ich möchte noch auf einen Punkt eingehen, der sehr wichtig ist und den hat Eva schon erwähnt, ich auch ganz am Anfang, den Schritt anhalten, sagte ich bei Seneca. Also ausreichend für ausreichend Ausgleich sorgen. Das heißt, Stress kann was Wunderbares sein, wenn ich dafür auch Payoff, meine Ruhe bekomme und sich das im guten Gleichgewicht hält. Denn was passiert bei überforderten Menschen ist, dass sie so viel sich aufladen, dass gegen Abend die Selbststeuerungskräfte nachlassen. Und das ist eine beschränkte Ressource. Arbeite ich in den anaerobischen, in einen ungesunden Bereich hinein, habe ich das nicht mehr unter Kontrolle? Verliere ich Kontrolle? Verliere ich genau diese weisen Dinge, die Eva auch genannt hat, dass ich etwa Antworten bündel, etc. etc. Also ausreichend Pausen machen. Das heißt, am Tag, ich liebe das auch, immer nach 1,5 Stunden Arbeit kurz mal einen kleinen Spaziergang durch den Park. Ich liebe den freien Tag in der Woche. Ich liebe den Urlaub. Zu Zeiten, wenn ich merke, jetzt habe ich viel gearbeitet, gut, die Batterien sind leer, jetzt aber Stopp, sondern und keine ineffektive Arbeit und kein inneres Aufwühlen. Wenn man das beachtet und sein Wollen darauf beschränkt, sein Wollen in Übereinstimmung mit dem Können, mit dem guten Können bringt, dann bleibt man ruhig, auch in angestrengten Zeiten. Und da gibt es in den Upanishaden, in den alten indischen Weisheiten, so ein ganz kurzer Spruch: Durch Ruhe ruhig wandelt man glückselig. Und auch das hat Eva erwähnt, man muss ab und zu den Schritt an eine Pause machen, um sich darauf zu besinnen, was ist jetzt wirklich wichtig. Und das, was wirklich wichtig ist, ist, dass mein Leben gelingt. Und es gelingt, wenn ich mich gut fühle, das heißt, wenn ich Seelenruhe, wenn ich eine gewisse Ruhe habe Denn, jetzt fällt mir doch noch eins aus Ägypten ein, ist der Tempel ohne Ruhe, werden seine Götter ihn verlassen. Das heißt, komme ich hinein in die Unruhe, und das war in allen Weisheitstraditionen, war das diese Unruhe, die richtet auf Dauer zugrunde, sagte der chinesische Philosoph Zhuangzi. Also die, ich muss die Ruhe bewahren, ich muss gelassen bleiben, und da, das ist sehr gefährdet, wenn ich mir zu viel aufhalte. Und also ich muss mein Leben so strukturieren, dass ich bei allem guten Mutes bleibe. Und du hast recht, Jan, ich mache viel, aber ich habe das so strukturiert, dass ich mich da durchweg immer gut fühle, dass ich also Stress, negativen Stress schon lange nicht mehr kenne, und da bin ich auch froh drum. Aber vieles lasse ich auch aus, was ich machen könnte, was ich noch zur Unterstützung der Schule an meiner Tätigkeit machen könnte. Ich sage einfach, nee, da reicht die Zeit nicht zu, mache ich nicht. Also, dass man da sich konfiguriert, entsprechend seinen eigenen Kräften und entsprechend große Linie, dass ich mein Lebensziel erreiche, jeden Tag mich freue am Leben, oder vielleicht geht nicht jeden Tag, aber doch überwiegend, und dass ich meinen guten Mut behalte. Und das ist halt nur, wenn ich mich selbst nicht überfordere, sondern sonst, da komme ich in die Unruhe und da wird es dann stressig, da wird es unangenehm und da entstehen dann negative Affekte, die letztlich einem glücklichen, gelingenden Leben entgegenstehen.
Eva, wenn du das so hörst, ich habe dich ein paar Mal nicken sehen, glaube ich, dass du da ja in diese Richtung auch in deinem Buch einiges empfiehlst. Ich habe auch so ein bisschen rausgelesen, oder ich verstehe diese Überforderung teilweise auch so als einen Hinweis darauf, dass wir vielleicht gar nicht mehr wissen, was wirklich zählt in unserem Leben. Also dass man eben nicht mehr genau aussortieren kann, was ist jetzt zentral und was ist nur so was, was ich jetzt mal halt so aus alter Gewohnheit oder weil mir irgendjemand einredet, ich sollte es tun, macht. Wie selektierst du, was wirklich wichtig ist, und oder kannst du uns da mal so 2, 3 Hinweise geben, was so in die Richtung geht, was sollte man tun und was sollte man besser lassen, um nicht überfordert zu werden?
Diese bewussten Perspektivwechsel, also ich kann mir bei Dingen überlegen, wie wichtig ist das in einer Woche, in einem Jahr, in 5, in 10 Jahren. Ich kann mein Leben von hinten denken, weil im Alltag aus der Hier- und Jetzt-Perspektive erscheinen ja die Dinge häufig alle extrem wichtig. Und wir erkennen das, indem wir Abstand schaffen durch gedankliche Perspektivwechsel. Ich würde gerne auch noch eine Sache ergänzen, die Albert gerade gesagt hat. Das klingt ja, wenn wir so sprechen, teilweise schon wie so ein Selbstoptimierungsappell. Man muss ruhig sein und Prioritäten setzen und kann ja auch sehr schnell wieder Druck ausüben. Denn wenn wir mit diesem Credo oder mit dem Ziel in den Alltag starten, merken wir ja häufig, das gelingt uns gar nicht. Wir sind nicht ruhig. Und dann fangen wir wieder an, uns zu verdammen. Oh Gott, warum bin ich jetzt nicht ruhig? Und was ist denn mit mir nicht richtig? Und ich wollte doch ruhiger sein. Also, dass man sich noch zusätzlich da auch wieder unter Leistungsdruck setzt. Und was da ganz, ganz zentral ist, ist im allerersten Schritt erstmal die Akzeptanz. Es ist okay, dass ich gerade nicht ruhig bin und dass ich mich überfordert fühle und dass ich mich hier gerade nicht konzentrieren kann. Das wissen wir aus der Philosophie, aber auch aus der Psychologie. Wenn ich etwas krampfhaft versuche, mich gegen etwas zur Wehr setze, gegen die Unruhe, dann wird die in der Regel stärker, weil da noch zusätzlicher Druck reinkommt. Und erst wenn ich zulasse, kann ich loslassen. Also wenn ich akzeptiere, ich bin gerade nicht ruhig, dann werde ich dadurch paradoxerweise häufig automatisch ruhiger, weil dieser Druck von mir abfällt. Und das finde ich ganz wichtig, dass man sich auch mal zugesteht, all das, was wir hier besprochen haben, gelingt mir gerade am Anfang nicht. Ich nehme das erstmal an und dann schaue ich, wie ich Schritt für Schritt mir mehr Ruhe in meinen Alltag holen kann, indem ich zum Beispiel mal atme. Das ist so eine erste gute Übung, die man machen kann. Langsam ein und dann noch langsamer wieder ausatmen. Dadurch entsteht häufig schon körperliche Ruhe, weil das Ausatmen mit Entspannung verbunden ist, und so kommen wir häufig in einen etwas ruhigeren Zustand. Und das lässt sich mit der Zeit kultivieren, auch wenn es am Anfang oder auch nicht jeden Tag gleich gut gelingt.
Du hast jetzt gerade neben dem Thema Akzeptanz oder neben der Maßnahme, etwas zu akzeptieren, auch noch das Loslassen betont. Das ist ja auch, steht ja auch im Untertitel deines Buchs, dass man eben anstatt Kontrolle eher das Loslassen anstreben sollte. Was ist da vielleicht noch so ein Abschlusstipp, wenn bei mir wieder der Autopilot angeht und ich in so in diesen Geschäftigkeitstunnel eintauche? Wie kann ich es schaffen, in solchen Momenten loszulassen und zu sagen, hier, mache ich vielleicht morgen?
Stopp Also kurz wirklich innehalten, zu merken, jetzt gerade verliere ich mich selbst, jetzt gerade wird es zu viel, das erkennen. Dann ganz bewusst pausieren, einige tiefe Atemzüge nehmen, also langsam atmen, um wieder runterzukommen. Man kann sich auch grounden. Das ist so eine Technik aus der Psychologie, wo ich mich ganz bewusst darauf konzentriere, was sehe ich gerade? 3 Dinge aufzählen. Was höre ich gerade? 2 Dinge. Und was fühle ich gerade auf meinem Körper? Zum Beispiel den Stoff auf der Haut oder auch den Boden unter den Füßen. Das holt uns zurück ins Hier und Jetzt, weg von den ganzen Grübelschleifen, von den Sorgen. Wenn das nicht gelingt, kann ich auch rausgehen, eine Runde um den Block, bis ich merke, ich bin jetzt wieder so ein bisschen entspannter und bei mir selbst anzukommen. Und dann, bis ich merke, ich bin jetzt wieder so ein bisschen entspannter und bei mir selbst angekommen und kann mir jetzt überlegen, was der nächste Schritt ist.
Sehr gut, das sind doch sehr konkrete Maßnahmen. Wenn, würde ich dich jetzt zum Abschluss noch bitten, also das war jetzt ja so eine Art Soforthilfemaßnahme. Wenn ich aber so merke, da gibt's 2, 3 Themen in meinem Leben, die überfordern mich immer wieder. Da habe ich immer wieder das Gefühl, das ist jetzt too much oder das muss ich irgendwie entschlacken. Wie gelingt mir bei diesen großen Themen das Loslassen? Erstmal das Selektieren und dann das Loslassen. Hast du da vielleicht auch noch so konkrete Hinweise?
Ja, wichtiger Punkt, weil das natürlich nicht nur an dem Hier und Jetzt liegt, sondern auch an den Strukturen. Wenn mein Alltag dauerhaft so ist, dass es einfach zu viel ist, weil ich zu Hause 5 Kinder habe, dann habe ich noch einen 40-Stunden-Job und so weiter. Da kann ich so viel Gelassenheit im Alltag praktizieren, wie ich will. Es wird vermutlich nicht hinhauen. Und da hilft es, sich mal hinzusetzen und sich zu überlegen, was kann ich denn mittel- oder langfristig an meinem Alltag ändern? Was gibt es für Verantwortlichkeiten, die ich abgeben kann? Kann ich mir externe Hilfe holen, zum Beispiel eine Kinderbetreuung? Gibt es Dinge, wo ich kürzer treten kann, also wo ich langfristig was verändere? Das können auch größere Dinge sein wie ein Jobwechsel. Wenn ich merke, so wie das gerade bei mir im Alltag arrangiert ist, das haut einfach nicht hin. Das ist immens wichtig, gerade wenn man merkt, dass man über längere Zeiten komplett am Limit ist und ja und dem nicht mehr so gewachsen im Alltag.
Und Albert, an dich die Abschlussfrage. Das war ja heute wieder sehr stark an der Schnittstelle zwischen Philosophie und Psychologie. Hattest du oder hast du das Gefühl, dass da sowohl deine philosophischen Grunderkenntnisse als auch die psychologischen Tipps und Erkenntnisse, die die Eva in ihrem Buch kondensiert hat, dass das ganz gut ineinander wirkt?
Ja, unbedingt. Nur Korrektur sind nicht meine Erkenntnisse. Ich gebe ja das alte Wissen nur weiter und bearbeite es auf, mache es natürlich auch zu meinen Erkenntnissen. Nein, da ist... Sieht man wieder mal, die antike Philosophie hatte sich ja die praktische Philosophie als Seelenheilkunde verstanden und sie ging an negative Affekte ran und Belastung, Überforderung war damals schon bekannt. Stress, innere Unruhe, das waren eigentlich auch die Hauptfeinde, wie man dann zur Ruhe kommt. Und vielleicht noch eine Bemerkung oder ein letztes Zitat zu dem. Ja, natürlich soll man strebt Ruhe an, aber man soll nichts, auch das Suchen der Ruhe und Gelassenheit natürlich krampfhaft tun oder verbissen. Das ist gerade verbissenes, krampfhaftes Wollen. Da wird man eben vereinnahmt durch die Ziele. Das darf nie passieren. Und dazu hat der chinesische Philosoph Zhuangzi einen Satz gesagt, den ich in letzter Zeit über den ich viel nachdenke, häufig zitiere und auch immer häufiger danach lebe. Er sagte, der Weise versucht auch das, was er zwingen kann, nicht zu erzwingen. Deshalb bleibt er immer ruhig. Der Törichte dagegen versucht das, was er nicht erzwingen kann, zu erzwingen. Deshalb bleibt er immer unruhig. Und Unruhe richtet auf Dauer zugrunde. Ich will damit sagen, nichts sollte man unbedingt verbissen, krampfhaft tun. Und man sollte das Loslassen immer neben dem Wollen, mit dem Wollen verbinden. Das heißt, ich habe meine Ziele, ich habe mein Wollen. Aber wenn es irgendwie zu schwierig wird, wenn etwas dazwischen kommt, vieles liegt ja eben gar nicht in unserer Hand, wir können es nicht erzwingen. Wenn ich merke, ich habe mein Bestes gegeben, es wird doch nicht gelingen, loslassen. Und wenn man mit diesen beiden sehr gut spielt im Alltag, dann kann man auch unter schwierigsten Bedingungen ein gewisses Maß an Ruhe bewahren. Natürlich ist man in Umstände geworfen, die manchmal es sehr, sehr schwierig machen, Ruhe zu bewahren. Das hat Eva auch erwähnt, klar.
Ja, mir kam es so vor, dass wir heute, auch ohne den Begriff explizit zu nennen, ein paar Mal so über die innere Burg der Stoiker gesprochen haben. Also, dass man in sich einen ruhigen Kern hat, etwas, wo man weiß, da egal, was da von außen anstürmt, da bin ich erstmal in Sicherheit und da bringt mich nichts aus der Ruhe. Das ist, glaube ich, etwas, was man anstreben sollte. Eva, ich möchte mich herzlich bedanken. Es war wirklich ein tolles Gespräch und fand deine Impulse sehr gut und auch deine konkreten Hilfestellungen, wie man aus diesem zu viel, aus diesem too much rauskommt. Also danke dir dafür. Und ich will auch nochmal, bevor wir dann jetzt loslassen, nochmal dein Buch nochmal explizit benennen. Also wenn ihr das am besten in eurem lokalen Buchhandel bestellt, dann schaut mal nach Professor Dr. Eva Asselmann, Too Much. Der Untertitel heißt, warum wir Kontrolle suchen und Kraft im Loslassen finden. Ist ganz druckfrisch bei DTV erschienen. Und nach diesem Gespräch empfehle ich dringend, es zu lesen.
Ich danke euch.
Ja, Eva, danke dir. Danke, Albert.
Ja, danke, Eva. Danke dir, Jan.
Und ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht, Eva. Wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut da draußen. Danke fürs Zuhören und bis bald. Ciao, ciao.
Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebholt. www.pudel-kern.com